Juli im Krönbacken um 21:45 Uhr. Es geht relativ spät los. Und am Samstag geht es dann weiter. Und das ist dann wirklich in jederlei Hinsicht etwas ganz Besonderes. Erstens, weil der Film so heißt. Und zweitens, weil etwas ganz Besonderes auch ist, dass da die Filmbeteiligten auch mit zu Gast sind. Nämlich die Regisseurin Eva Trobisch, die Hauptdarstellerin Frieda Hornemann und einer der Darsteller Florian Lukas.
Krass, kommt aus Florian Lukas,
Florian Lukas kommt. Also ich werde auf jeden Fall mit dem Mikrofon dastehen. Jetzt am Samstag. Ich merke, jetzt bist auch du neugierig geworden.
Na, Florian Lukas hat mich immer begleitet. Der gehört zu diesen Schauspielern, die so in den Nullerjahren immer so für mich so ein bisschen was gegeben haben. Ich weiß nicht, immer wenn ich den gesehen habe, war ich irgendwie froh, ihn zu sehen. Den mag ich sehr.
Ich mag den auch sehr. Ich glaube, über den Film konkret sind wir ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Mhm. Du hast dich ganz so begeistert. Du hast ihn schon auf der Berlinale gesehen. Wir hören uns mal kurz einen Ausschnitt an. Es geht um ein junges Mädchen, die ist 15, 16 Jahre alt. Lea heißt sie und sie bewirbt sich bei einer Castingshow, kommt aus Kreiz, also wirklich im tiefsten Ostthüringen, eine Kleinstadt. Hat. Und es wird das Leben von ihr, aber auch ihrer Familie erzählt. Ein Ausschnitt aus etwas ganz Besonderes.
Ich bin Lea. Ich heiße 16. Oh Gott.
Lea ist übrigens seit heute Kandidatin einer Castingshow.
Aha. Hallo Lea. Du bist bei den Open Auditions 2026, liebe Lea.
Aber ich habe den Scheiß doch nicht unterschrieben.
Aber ich hab's unterschrieben.
Was macht dich aus? Wie würde dich deine Mutter beschreiben?
Das willst du nicht wissen.
Warum?
Lea, komm.
Warum fragt mich eigentlich keiner, was das Besondere an mir ist? Ha?
Ja, weil du uns gleich erzählen wirst.
Stimmt.
Und?
Wir könnten natürlich auch ein bisschen Richtung Familie gehen.
Klar, frühstücken tun wir und wir können alle reiten.
Mhm. Also eigentlich ist es so, dass meine Mutter von einem anderen Typen schwanger ist. Wir beide wohnen in der Pension von meinen Großeltern, die bald pleite ist. Und reiten tue ich seit 2 Jahren nicht mehr.
Das war jetzt mal eine klare Ansage von der 16-jährigen Lea, wie wir gerade gelernt haben, gespielt von Frieda Hornemann, sehr, sehr gut gespielt. Mhm. Und wir hören auch schon so ein bisschen raus. Also wer jetzt überlegt hat, Moment, wie waren jetzt nochmal die Verwandtschaftsverhältnisse und wer hat da mit wem? Das ging mir wirklich auch beim Schauen des Films so, das ist aber auch Absicht, glaube, dass man schon mitkriegt, ja, es geht um die 16-Jährige, die sich in einer Castingshow bewirbt, aber man weiß erst nicht genau, ist das ihr Vater da und ist das ihr Bruder? Also ich hatte, vielleicht weil ich auch nicht mehr so filmerfahren bin, ich hatte ein bisschen zu tun, mich in die Familienverhältnisse erstmal da einzukramen.
Nö, das war für mich kein, also kann sein, das ist nicht die Schwäche des Films. Ich finde, das Thema ist wichtig und ist gut. Die Schauspielerinnen machen auch eine gute Arbeit. Doch
wenn
muss
du
ich,
so anfängst, weiß ich
aber
schon,
ich muss schon ganz klar sagen, ich glaube, mein Fazit bei der Berlinale war wohl doch nicht was ganz Besonderes. ist es auch nicht. Also ich will den Betreibern dann nicht zu nahe treten, aber das ist ein arg durchschnittlicher Film, das muss man ganz klar so sagen. Und man muss auch ganz klar sagen, dass hier viele Bereiche aufgemacht werden und nicht zu Ende gedacht werden, viele Bereiche uns angeteasert werden und dann aber auch keine, wie soll man sagen, also auch stiefmütterlich behandelt werden. Die Figuren werden meiner Meinung nach nicht rausgearbeitet. Aber wir kommen gleich noch zu weiteren guten Filmen. Ich finde,
Ich baue mal eine Brücke, weil man.
Mach mal eine Brücke.
Ja, Brücke ist nämlich die, weil vielleicht werden Sie alle fragen, warum erwähnen wir den Film, wenn du ihn nicht so gut findest, weil ich verstehe das, was du sagst. Ich habe den Film ja damals auch während der Berlinale gesehen. Ich fand ihn auf jeden Fall besser als du. Ich sehe die Schwächen, die du auch siehst, aber ich fand ihn wirklich sehr, sehr gut gespielt. Mich hat er auch wirklich berührt zum Teil. Und ich fand, wie gesagt, die Hauptdarstellerin richtig großartig. Also deswegen wollte ich gehe jetzt auch nochmal hin am Samstag. Ich wollte den Film unbedingt nochmal ein zweites Mal anschauen, um mir nochmal einen Eindruck zu gewinnen. Und deswegen trotzdem, trotz deines Vetos jetzt hier und deiner Bedenken, meine Empfehlung, auch die jetzt draußen zuhören, wirklich sich den Film mal anschauen, weil es gibt auch nicht so viele Filme, ist jetzt nicht das Hauptargument, sich den Film anzuschauen, nicht so viele Filme, die in Thüringen spielen und die vor allen Dingen auch mit der deutsch-deutschen Geschichte ganz gut, finde ich, umgehen. Also das sind die Pro-Argumente. Ich merke schon, ich kann dich immer noch nicht ganz überzeugen.
Nein, ich finde es für die Zuhörer und Zuhörerinnen auf jeden Fall eine gute Sache, dass du auch mal zeigst, das ist ein sensibel gespielter Film und das, die Regisseurin versucht auch sensibel auf die Figur einzugehen. Und das Rummeandern unserer Hauptfigur zeigt ja auch großartig, dass Pubertierende nicht wissen, was sie wollen. Sie wissen oft nur, was sie nicht wollen. Aber auch das hätte man besser ausarbeiten können. Aber das ist die These und das ist auch das Gute, einfach gucken. Ich meine, ich kann auch mal falsch liegen. Nein, ich liege auch mal falsch.
Alles gut. Wir können ja nochmal die Regisseurin selbst sprechen lassen, weil du warst ja auch auf der Pressekonferenz und wir hören mal einen Ton, wie Eva Trobisch da vorgeht beim Drehbuch, weil ihr es schon wichtig war, die deutsch-deutsche Geschichte mit einfließen zu lassen über diese verschiedenen Generationen. Und sie arbeitet dann eigentlich mit Briefen der Figuren. Also wir hören mal in den Ton rein, der Regisseurin Eva Trobisch, die dann ja auch da sein wird.
Wenn man über drei Generationen erzählt und eine deutsch-deutsche Geschichte erzählt, liegt in der Natur der Sache etwas, dass man in den unterschiedlichen Generationen natürlich diesen Systemwechsel an unterschiedlichen Stellen erlebt hat. Das heißt, er hat einfach soziobiografisch etwas anderes bedeutet, je nachdem, wie alt man ist und wann einen das ereilt hat. Und die Figur der Lea zum Beispiel hat ja hat sozusagen den Systemwechsel gar nicht mitbekommen. Und die Figur der Christel hat ihn in der Mitte ihres Lebens ereilt. Und insofern ist es eigentlich wieder die ähnliche Antwort. Also aus den Figuren heraus, denen ich mich so annähere, als dass ich Biografien schreibe, dass ich anfange, Tagebuch zu schreiben aus den Figuren, dass die Figuren sich untereinander in der Vorbereitung Briefe schreiben. Das heißt, ich lote so die Beziehung aus, lerne die kennen, weiß, was deren Perspektive ist, wie die sich in der Welt bewegen, wie sie ihre Dinge erleben und wahrnehmen, und dann wenn ich die ziemlich gut kenne, lasse ich die aufeinander los, und dann geht's eigentlich recht schnell mit den Dialogen, und die Arbeit steckt eigentlich in der Empfinden von den Figuren anhand ihrer Biografien und anhand ihrer Beziehungen zu den anderen, die ich, wie gesagt, über Tagebücher und Briefe mir so erschließe.
Finde ich auch interessant, dass er nicht einfach ein Drehbuch schreibt, sondern irgendwie mit Tagebüchern vorgeht, sich überlegt, was sind das für Figuren. Das war die Regisseurin Eva Trobisch, das war ein Ton von der Berlinale, weil eben der Film etwas ganz Besonderes, den Eva Trobisch gedreht hat, dort im Wettbewerb lief, war einer der drei deutschen Wettbewerbsbeiträge, und dieser Film wird jetzt diesen Samstag, also am 11. Juli im Kulturhof Grönbacken Open Air gezeigt, um 21.45 Uhr geht's los, und ich habe schon gesagt, das Besondere ist, dass Eva Trobisch, die Regisseurin, selber da ist, aber auch die Hauptdarstellerin Frieda Hornemann. Und wir haben es schon erwähnt, damit konnte ich dich ja zumindest locken.
Also ganz toll, und auch großes Kompliment an die Betreiber, dass auch sowas gemacht wird, weil ich finde gerade dieses Interaktive, dieses die Filmschaffende zu Wort kommen lassen, ist für mich eine wundervolle Entwicklung in den letzten Jahren. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so das Gefühl, dass es auch immer häufiger irgendwie passiert, dass dann doch mal jemand vom Set vorbei huscht.
Ja, wir kriegen es ja mit, wir machen ja 14 Jahre jetzt schon das Filmmagazin, und wir freuen uns ja immer, wenn irgendwie mal Filmbeteiligte da sind beim Goldenen Schwarz und beim 14 Jahre, ja. Wir machen das schon eine verdammt lange Zeit. Und deswegen ist es umso schöner, wenn eben die Gelegenheit da ist, wie wir es ja von der Berlinale kennen oder vom Goldenen Spatz. Ihr seht einen Film, die jetzt zuhören, ne, und dann ist toll, das macht ja was mit einem, so einen Film. Und wenn man direkt danach aber mit den Beteiligten gleich sprechen kann und die Fragen dazu stellen kann, finde ich eine großartige
Möglichkeit. Ja, es macht es auch nachhaltiger, den Kinobesuch. Also ich empfehle ja sowieso jedem, danach nochmal mit jemandem zu sprechen über den Film, weil dann findet wirklich meistens auch die richtige Auseinandersetzung.
Da prägt sich's ein, ne?
Nee, ganz toll. Also auch, hat er einen Kino-Release gehabt oder ist das
nicht? Nee, das ist besonders. Das ist im Grunde jetzt sowas wie die Premiere. Also er bekommt jetzt erst den Kinostart.
Also ein Grund mehr nochmal hingehen, wenn man bei einer Premiere dabei sein möchte, es wird bestimmt auch zum Thema gemacht werden, weil ich bin auch der Meinung, dass der keinen Kinostart bisher hatte. Deswegen.
Das ist wirklich mit eins der Highlights in dieser Reihe. Und ich finde es schön, weil man so eine gute Mischung hat. Und ich weiß, das ist immer nicht so einfach, weil Open-Air-Kinofilme, die haben so eigene Regeln. Also die müssen da auch ein bisschen hinpassen. Mhm. Und ich freue mich sehr. Ich überlege, ob ich mir ihn nochmal anschaue. Und zwar läuft auch Ende Juli am 25. Bogonia noch einmal. Und das ist ja ein griechischer Regisseur, Yorgos Lamintos, der mitunter sehr schwere Kost dreht, aber auch sehr unterhaltsame Kost. Ich denke jetzt an The Favourite, aber auch an einen Film wie Poor Things, also der wirklich ein großer Künstler ist. Man kann sich manchmal streiten, manchmal schlägt er auch ein bisschen über die Stränge, was der Umgang mit Sex angeht und so.
Aber wie fanden wir diesen nach?
Kinds of Kindness
fanden wir auch gut. Den fanden wir großartig. Der ging doch so 160 Minuten.
Und war keine Sekunde langweilig.
Und das war stark, ja.
Wie fandst du denn Bogonia eigentlich?
Ich musste auch eben darüber nachdenken, weil ich glaube, mir ging es genauso. Also ich fand Bogonia gut, kannte aber auch das Original. Also ich wusste auch, wie das
endet. Du hast dir extra angeschaut, das Original.
Also ich kannte den auch, genau, den Save the Green Planet. Und war deswegen jetzt nicht so von der Story oder von der Entwicklung. Aber dann hat er ja so viele Oscar-Nominierungen gekriegt und ich habe von ganz vielen gehört, boah, habe ich was übersehen? Ist da was nicht wahr gewesen und so? Und ich muss auch sagen, als du das eben erzählt hast, ich gesagt, boah, den müsste ich ja eigentlich nochmal gucken. Also da freue ich mich eigentlich nochmal drauf, den zu gucken. Und schön, dass sie den bringen. Das ist ein Kinoregisseur und der hat, also Emma Stone ist ja gar nicht, unser Jesse Plemons, also das muss man ja ganz klar sagen, wir werden ja nicht müde, ihn wirklich zu zeigen. Und er hat ja auch eigentlich eine Oscar-Nominierung verdient gehabt, meiner Meinung nach. Großer Film, sperriges Kino, das einen aber manchmal mit Themen auch noch in die Unterhaltung bringt. Aber das ist wirklich das, was wir vom Kino verlangen. Nämlich, dass es eigentlich Sehgewohnheiten nimmt, sie bricht und gleichzeitig auch erneuert. Und das ist halt so eine Sache, das ist Yorgos Lanthimos. Deswegen, von dem kann man bedenkenlos selbst seinen Dogtooth noch, seinen Debütfilm angucken. Das ist wirklich so Lobster, der hat immer was zu sagen und es ist wirklich toll, sowas abends zu sehen. Und danach, der geht 118 Minuten, auch noch dabei, einfach zu sagen, was zur Hölle habe ich da eigentlich geguckt und was zur Hölle geht da eigentlich ab. Und das sind so Momente, die machen in der Gruppe am meisten Spaß.
Deswegen, ich freue mich, also ich bin kurz davor, mir nochmal ein Ticket zu sichern, weil ich habe ihn damals im Kino verpasst, habe ihn dann mir ganz klassisch noch auf DVD angeschaut und war dann angenehm überrascht, weil ich dachte so, ach, vielleicht ist es nichts. Und deswegen wirklich nochmal Empfehlung, in Open Air zu schauen, Bogonia mit Emma Stone, Jesse Plemons, du hast schon gesagt, Emma Stone war auch wieder mal für den Oscar nominiert, ist sie ja häufiger in letzter
was
Zeit.
Was ist nur los mit ihr?
Hat er schon zwei Oscars im Schrank stehen.
Ach,
ja, also hat es nicht mehr wirklich nötig, was das angeht.
Sie ist ja auch schon fast 40, da kann man auch mal zwei Oscars als beste Hauptdarstellerin haben.
Auf jeden Fall zum Notieren, läuft im Kulturhof Krönbacken am Samstag, den 25. Juli, also in 3 Wochen, und da geht der Start dann um 21.30 Uhr los. Also je weiter es in August geht, desto früher die Anfangszeiten, weil es natürlich die Tage auch wieder dann früher enden. Und deswegen. Das sprechen wir nicht an. Jetzt holen wir erstmal Luft. Wir sind bei Kino-News nach wie vor und gucken mal, was die Open Air Kinoreihen im Kalif Storch und im Kulturhof Grünbacken zu bieten haben. Und wir hören jetzt einen Song aus Bologna.
Ich habe schon gesehen, was du spielen willst. Ach toll.
Ja, der ist Trailer-Song. Einfach der macht
kommt
gute Laune.
Film, ja.
Und kommt auch im Film vor. Good Luck Babe von Chappell Roan.
Richtig schön laut machen.
It's fine, it's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool with their arms on.
da schmilzt die Schallplatte dahin. Das war früher mal der Effekt, wenn es dann so langsamer wurde. Aber ein großartiger Song, Good Luck Babe von Chaperone, eingesetzt im Film Bugonia von Yorgos Lanthimos.
Sie singt ihn sogar mit, fällt mir gerade ein. Sie sitzt doch im Auto und singt ihn so toll mit.
Ja, das ist wirklich ein großartiger Song.
Ja.
Ich finde, sehr bemerkenswerter Film. Könnt ihr, wie gesagt, anschauen. Am Samstag, den 25. Juli, also in 3 Wochen im Kulturhof Grünbacken um 21.30 Uhr geht's los. Und wir sind mitten in Kinonews hier bei den zwei glorreichen Halunken, dem Filmmagazin auf Radio Frei. Und wir schauen mal auf beide Open-Air-Kino rein. Wir werden die Filme immer wieder auch nochmal gesondert in anderen Magazinen dann vorstellen, weil das würde jetzt zu lang werden, jetzt auf alle Filme einzugehen. Bis Ende August geht auf jeden Fall die Open-Air-Kino-Reihe des Kinoclubs. Diesen Freitag, wie gesagt, geht's los mit Der Teufel trägt Prada 2. Und es endet im August mit einem Film, auf den ich auch neugierig bin. Mhm. Und zwar einmal mehr ein Film mit Charlie Hübner, der auch da sein wird. Spaziergang nach Syrakus heißt der Film. Regisseur ist Lars Jessen, der unter anderem Fraktus gemacht hat. Das war so eine fiktive Band.
Pseudo-Doku.
Und Lars Jessen ist jemand, zuletzt hat er auch eine richtige Doku über Robert Habeck gemacht.
Die jetzt, eine richtige Dokumentation.
Jetzt Reise nach Syrakus. Geht es um einen DDR-Bürger, der ist eine italienische Stadt. Ich musste nachschauen, weil Syrakus, das könnte für mich auch eine griechische Insel sein, aber es ist wirklich eine italienische Stadt. Und auch ähnlich wie bei dem anderen Film, etwas ganz Besonderes, ist das auch ein Film, der jetzt erst anläuft. Also es ist schon insofern auch wieder so ein Hingucker. Und da habe ich mir in der Tat schon Karten gesichert, weil ich einfach, gebe ich zu, Fan von Charlie Hübner bin, der jetzt in letzter Zeit nicht immer die Riesenfilme gedreht hat.
Also aber Dings war doch spitze.
Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße. Ja, der war sehr unterhaltsam auf jeden Fall.
Na, im Videothek, also alleine so eine Antiquität.
Ja.
Also da finde ich, da hat sich jemand auch mal Zeit. Wer hat den gemacht? Den hat doch
hier Wolfgang Becker gemacht.
Also der ist
inzwischen verstorben. Also
das war doch
Regisseur
groß
von Gut bei Lenin
und ein Sammelsurium auch an Erfahrungen des Regisseurs. Also das war eine starke Rolle und ich muss auch sagen, auch er. So, es gibt so eine Slacker-Figur gibt's im Deutschen ganz selten, finde ich. Also so
interessant, wie unterschiedlich unsere Meinung. Ich fand ihn auch gut und unterhaltsam, aber ich fand ihn, glaube ich, nicht so gut wie du.
Und also, weil ich ja auch, also ich finde so, ein Regisseur muss ja so seine subjektive Sichtweise uns der verschiedenen Dinge nehmen und alleine wie so ein antiquierte Faktotum darum meandert und dann in die Jetztgesellschaft reinzukommen, wo alles so hip
ist. Also um das dann vollständig zu machen, weil wir gerade über den Film reden, der läuft auch oben. Also jetzt machen sie zweimal Charlie Hübner. Also einmal der Held von Bahnhof Friedrichstraße, da ist aber nicht da, der läuft im Grünbacken am 7. August um 21 Uhr. Also wir haben ja gerade gehört, VideoTK, du bist ganz begeistert.
Naja, was heißt begeistert? Ich finde es so, es hat halt Charme und man lässt auch mal den Schauspieler so ein bisschen rummeandern. Und das ist immer so ein Selbstvertrauen, was Regisseure so wenig haben. Und wenn ich da aber so einen charismatischen Typ habe, der gerade auf einer Couch liegt und irgendwie die Decke anstarrt, dann kann das auch was und Bowlingspiele anhört, um mal den Vergleich zu The Big Lebowski zu bringen. Das ist eine Stärke, das kann man auch machen, auch das Kino atmen zu lassen. Wolfgang Becker hat ein unfassbar Gespür gehabt für Verlaufen und für nicht langweilig sein. Und das selbst so, ich bin kein großer Fan von Goodbye Lenin, das muss ich ganz klar sagen. Für mich ist der absolut overrated. Aber ich muss ganz klar sagen, dass das ein runder, toller Film ist. Also gar keine Frage. Und das merkt man einfach diesen Film an. Und ich hätte gerne, dass Wolfgang Becker nochmal so die Chance gehabt hätte, nochmal so, weil ich finde, das ist auch so ein Konglomerat an seinem Schaffens, ganz viel aus den anderen Filmen ist auch drin. Für mich ist der ganz toll. Einer der besten deutschen Filme der letzten Jahre. Den würde ich mir ungern nochmal angucken.
Also, was ungern oder gerne nochmal anschauen?
Unbedingt wollte ich eigentlich sagen. Ja. Gerne. Unbedingt gerne. Das ist verschmolzen. Es ist warm. Meine Zunge verschmilzt.
Das war der Test, ob ich noch zuhöre. Aber ich höre noch zu.
Sie klebt an Gaumen.
Also, jetzt machen wir nochmal zum Mitschreiben. Also, zweimal Charlie Hübner in der Open-Air-Kinoreihe vom Kinoclub. Einmal Charlie Hübner zum ersten, Held von Bahnhof Friedrichstraße. Am Freitag, den 7. August um 21 Uhr geht's da los. Und Charlie Hübner zum zweiten spielt wieder die Hauptrolle in dem Film Spaziergang nach Syrakus. Und da ist Charlie Hübner auch wirklich selbst da, zusammen mit Lars Jessen, dem Regisseur, und noch weiteren Castmitgliedern.
Stark.
Dann geht es schon um 20.30 Uhr los. Wir merken, die Tage werden dann immer wieder kürzer. 22. August ist ein Samstag. Guckt nach, Tickets sind noch erhältlich, also unter kinoclub-erfurt.de. Und jetzt switchen wir mal um, und zwar in die zweite Open-Air-Kinoreihe. Und das finde ich auch ganz interessant. Ich glaube, da hat man sich auch ein bisschen Gedanken gemacht, weil man ja weiß, Erfurt ist jetzt nicht so groß, da kann man nicht einfach 5 verschiedene Open-Air-Kinoreihen machen. Wenn man schon eine zweite macht, die auch noch am gleichen Tag beginnt, beginnt, ist, glaube ich, bei der Open-Air-Kinoreihe vom Kalif Storch am Erfurter Zughafen ansässig, das Ziel, eher so kleinere, meistens sogar Dokumentarfilme zu bringen. Also es ist schon Special Interest, muss man sagen. Also anders als jetzt zum Beispiel Held vom Bahnhof Friedrichstraße. Mhm. Nichtsdestotrotz sehenswert. Also es geht auch diesen Freitag los. Also wenn auf der einen Seite Der Teufel trägt Prada 2 läuft, im Kulturhof Grünbacken läuft am Kalif Storch, in dem Fall Berlin Calling, diesen Freitag um 21 Uhr geht's los. Wir haben nochmal zwei weitere Filme rausgepickt. Einmal, und das meine ich mit spezielle Filme, am 17. Juli, also in knapp einer Woche, anderthalb Wochen, das ist dann auch ein Freitag wieder, läuft Queercore, und das ist ein Dokumentarfilm, der nochmal die Geschichte der homosexuellen Bewegung innerhalb der Subkultur der Punks untersucht. Sehr speziell, ich merke schon an deinem Gesicht.
Das war, was? Das war überhaupt nicht, nichts
anderes. Nein, das weiß ich.
Ich habe nicht gesagt, ich habe dir zugehört.
Ich glaube, du bist generell nicht so ein Freund von Dokumentarfilmen. Ne?
Ich mag Dokumentarfilme. Ja. So zu tun, als ob man die Wahrheit erzählt, ist eine Lüge. Und Filme lügen. Also das ist so, für mich ist der Ansatz einer Dokumentation ist eine Antithese zum Film. Deswegen ist für mich der Dokumentarfilm ein Widerspruch in sich. Aber das ist ja nicht schlimm. Also man kann ja es geht ja hier auch um Sehgewohnheiten, ehrliches. Aber ich muss ehrlich sagen, ein Film lügt. Ein Film kann keine Wahrheit zeigen. Es kann uns versuchen, Informationen zu geben, die der Realität entgegenkommen. Aber das haben wir schon vor, ich meine, du hast vorhin gesagt, vor 12 Jahren haben wir ein Interview mit Andreas Dresen gehabt, wo wir genau das besprochen haben. Und der auch sagt, Realität ist quasi nicht zeigbar. Das ist,
trotzdem können ja Dokumentarfilme für sich sehenswert sein.
Also ich verstehe ein anderes Thema, aber das ist so.
Aber ich würde nur sagen, ich finde es gut, deswegen weise ich darauf hin. Also Queercore interessiert mich selber aus persönlichen Gründen natürlich. Auch der Film läuft eben am 17. Juli, einen Freitag im Kalif Storch Open Air, Einlass 20 Uhr, Beginn 21 Uhr, und wir haben auch noch ein bisschen rumgeblättert. Also es gibt jeden Freitag dann eben diese Open Air Kinofilme zu sehen, und ein weiterer Film ist am 7. August dann auch wieder ein Freitag, Die Unbeugsamen von Thorsten Körner. Gibt es zwei Filme, und hier dreht es sich um starke Frauen, die eben in dem Fall auch viele in der Politik gewesen sind. Einige kennt man noch namentlich, wie Hatta Dottner-Kühne-Münin war eine Politikerin, oder auch Ingrid Matthäus-Meyer, man merkt schon einen Doppelnamen. Das ist auch damals außergewöhnlich gewesen, als sie in den 80er Jahren Spitzenpolitikerinnen waren. Dann haben wir jemand wie Rita Süssmuth mit dabei. Also da wird im Grunde, und Sabine Gräfin von Neuhaus Kormons.
Und damit muss man hätte auch Schauspielerin werden.
Und es geht im Grunde eigentlich um die alte westdeutsche Bundesrepublik, wo eben diese Politikerinnen prägend waren. Und Thorsten Körner, der ja selber auch aus dem Westen kommt, aus Oldenburg in dem Fall, hat da eben auch noch diesen Blick drauf. Ein sehenswerter Film. Er hat einen zweiten Teil dann gemacht, wo er die ostdeutsche Perspektive dann hatte. Und dann sind es vor allen Dingen Künstlerinnen, auch eine aus Erfurt, Gabriele Stötzer dann mit dabei. Aber das spielt ja hier im ersten Teil keine Rolle. Und Die Unbeugsamen, und das auch nochmal zu sagen, hier nochmal in Ruhe zu mitschreiben, am Freitag, den 7. August im Sommerkino des Kalifen Storchen zu sehen. 20 Uhr Einlass, 21 Uhr geht es los. Und auch hier der Hinweis, schaut auf die Seite vom Kalif Storch, kalifstorch.com. Und dann seht ihr schon, da sind alle Events aufgeführt, aber eben auch nochmal sehr deutlich gekennzeichnet, das Sommerkino. Jetzt holen wir nochmal Luft und hören einen Song. Der spielt eine wesentliche Rolle in dem Film, etwas ganz Besonderes, der Open Air läuft. Und das ist nämlich Teil, das spielt in einer Castingshow, und die Lea, die 16-Jährige, singt diesen Song. Leider habe ich noch nicht ihre Variante gefunden, weil ich das großartig finde, und wir hören jetzt aber das Original. Sie singt nämlich einen Song von Coldplay, den ich sehr mag.
Den mag jeder. Kennst du jemanden, der den Song nicht mag?
Weißt du, um welchen Song es geht? Viva la vida.
Nee, aber
oh, jetzt, was war das?
Der
ist es schon mal nicht. Ja, es ist also Coldplay, die frühen Coldplay-Sachen, also ich verrat's dir, es ist Fix You.
Ja.
Hast du gewusst?
Na, ich wusste nicht, wie er heißt, aber ich habe den im Kopf gehabt und dachte mir so, hä, das ist so ein typischer Song, den kannst du auf jeder Party bringen und keiner wird dann sagen,
und den singt sie, und ich, das ist wirklich keine Behauptung im Film, ich finde, das funktioniert total gut, weil ich wirklich in dem Moment dachte,
heißt, der stimmt.
Ja, und jetzt hören wir einfach, jetzt haben wir so viel geredet, das Coldplay, Fix You.
When you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need.
When you feel so tired but you can't sleep, stuck in reverse, and the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace, when you love someone goes to waste, could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try. To let it go, but if you never try, you'll never know just what you were. Lights will.
Wusste, dass wir einsteigen dürfen, am Ende hätte ich es auch gemacht.
Du hast vorhin schon bei You Really Got It, bist du schon eingestiegen, jetzt steht es 1-1 und ja, ist einfach Coldplay, Fix You, großartiger Song, der eine sehr wichtige Rolle in dem Film etwas ganz Besonderes spielt und für mich auch wirklich ein besonderer Song ist. Also Coldplay ist ja so für mich ein bisschen totgenudelt jetzt in der zweiten Hälfte ihres Bestehens. In den letzten 10 Jahren machen sie für mich so austauschbare Allerweltsmusik, aber die frühe Phase, die ersten 10 Jahre zwischen 2000 und 2010, da haben sie einige musikalische Großtaten hervorgebracht und dieser Song gehört für mich mit dazu. Ist auch ein Song, wo ich sagen muss, wenn ich mal schlecht drauf bin, dann höre ich den, weil der auch so, unabhängig davon, was da textlich gesagt wird, es geht ja schon darum, ist ja ein Song des Tröstens, ich wär mich um dich kümmern, ja, ja. Aber ist das so ein Song, wo du sagst, ey, Alter, es geht weiter, es macht Hoffnung.
Naja, deswegen. Vor allem auch im letzten Drittel dieses, wenn das Schlagzeug und das so hoch geht und das aber nicht schnell zu machen oder uns einen harten Cut zu geben, das finde ich immer schön. Auch wie bei, ich glaube, ich bin so ein Verlaufsformsteigerungstyp. Muss ich sagen, so in der Musik gibt's sowas?
Ist mir doch gar nicht aufgefallen.
Also ne? ich brauche nicht die harten Cuts in Songs. Also
du brauchst so
ganz Ludwig langsam. Göransson macht das ja perfekt in seinen Scores. Da kann man sich, ich glaube, ich hab eine Erkenntnis gerade.
Eddie Vedder macht das auch ziemlich perfekt in seinen Scores.
Leider, du hast mich doch in die Falle gelockt für diese Überleitung.
Ja, Sänger von Pearl Jam und ich habe ihn deswegen, weil es gibt einen wunderbaren Soundtrack zu Into the Wild, Regie Sean Penn. Ein Film, der die Geschichte eines Aussteigers erzählt, beruht auf einer wahren Begebenheit. Mhm. Ich weiß, dass auch du bei diesem Film nicht ganz so Fan bist, aber mich hat er wirklich sehr bewegt und auch viele andere. Und ich erwähne es deswegen, noch ein weiterer Tipp neben den ganzen Open-Air-Kinofilmen. Jetzt am Dienstag, also am 7. Juli, übermorgen schon, läuft Into the Wild einmalig im CineStar um 19.30 Uhr. Also unbedingt hingehen. Ich bin auf jeden Fall da und mit ein paar Freundinnen und Freunden.
Du hast so rübergeschaut zu mir.
Ja, also wenn du Lust hast, du kannst da mitkommen. Also ja, ich mag den Film sehr, aber hier erstmal ein ganz kurzes...
Emil Hirsch, haben ja alle damals gehofft, dass er groß wird, ne? Ja. Also dann hat er mit den Wachowskis zusammen diesen
Speed Racer,
den ich ja besser finde als viele anderen, weil er diese über, aber das war so ein Schauspieler damals gerade auch hier raus und Girl Next Door auch für Disney, das war so ein Schauspieler, der hätte echt kommen können und dann hat das aber irgendwie nicht rausgeschafft.
Ne? Aber ein Film wie Into the Wild bleibt
und hier für immer.
Da hören wir noch ein paar Takte Musik bleibt aus dem immer. Film von Eddie Vedder. Knistert hier ganz romantisch im Studio A. Ich habe es lange nicht auf der Gitarre gespielt, dieses Stück, aber es ist mir ganz gut gelungen und Patrick ist auch überzeugt. Und es ist aber wirklich ein instrumentales Stück aus dem Film Into the Wild und passt auch ganz gut, weil es auch ein Film ist der Bewegung, der Reise und über das Leben an sich. Also wirklich sehr intensiv. Wenn ihr noch nie gesehen habt, unbedingt euch schon mal vormerken, übermorgen läuft er einmalig im CineStar in Erfurt Into the Wild um 19.30 Uhr. Wir kommen jetzt wieder aber ins aktuelle Kino zurück, ins Gegenwartskino und reden jetzt über einen Film, auf den du schon lange wartest zu reden.
Bestimmt 8 Wochen.
Obwohl er erst seit 2 Wochen läuft, aber jetzt muss es raus. Obsession, also da steckt ja schon das drin, also es geht um eine Obsession.
Ja.
Du sollst mich lieben.
Naja. Mhm.
Und das kann man schon mal ganz allgemein sagen, bevor wir gleich auch mal einen Trailer hören. Der Film ist ja schon rein ökonomisch jetzt betrachtet, das ist noch kein richtiger Mehrwert. Wobei für die Leute, die ihn hergestellt haben, schon, ist es schon ein Phänomen, weil er hat knapp 1 Million US-Dollar gekostet und hat jetzt schon weltweit knapp 400 Millionen US-Dollar
eingespielt. Über 200 Millionen in Amerika.
Und das können wir auch nochmal allgemein sagen, bevor wir dann mal mit dem Trailer einsteigen. Ich glaube, es lebt wirklich davon, du hast es mir jetzt auch nochmal erzählt, dass die Leute, die ihn gesehen haben, so gut finden, dass sie eben das weitererzählen. Also das berühmte Mundpropaganda oder Word of Mouth, wie man so sagt, dass der Film dann sich sogar in den Einspielzahlen steigert von Woche zu Woche.
In Amerika 3 Wochen in Folge gesteigert und kein Unlimited Start oder so. Und in Deutschland auch ganz ungewöhnlich, auch jetzt in der 2. Woche auch wieder gestiegen. Und das ist eigentlich, also wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, wird man sehen, das passiert eigentlich nicht. Die Filme sind mittlerweile so frontlastig, aber nicht dieser Film. Dieser Film kam schon vor einigen Wochen über den Teich, Mundpropaganda technisch schon, und es hieß, was ist das, wie kann das sein, die Revolution, die Veränderung. Wir hatten jetzt einen 2. Hype und jetzt kann ich auch schon mal sagen, mit Backrooms ist nicht mal ansatzweise, hat die Qualität dieses Films und dieses Hypes, das ist wirklich etwas ganz Besonderes.
Und wir hören uns mal einen Ausschnitt an und dann steigen wir ein in die Kritik zu Obsession.
Hast du überhaupt mal mit Nikki geflirtet?
Ich hol mal ein paar Shots.
Ich komm mit.
Wenn sie dir so viel bedeutet. Und ich weiß, dass es so ist. Sag ihr, Nikki, ich finde, wir sollten mal was trinken gehen.
Nikki, warte. Ich wollte dich fragen.
Was?
Ich weiß nicht mehr, was es war.
Gute Nacht.
Gute Nacht. Oh. Wieso?
One wish, Willow. Du hast nur einen Wunsch. Ich wünsche mir, dass Nikki Freeman mich mehr liebt als alles andere.
Bear, ich liebe dich so, 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 so sehr. Eine Liebe, die nur der Zweig einer Weide hervorrufen kann. Ich finde es komisch, dass ihr zwei plötzlich datet. So richtig datet.
Nikki macht gerade irgendwas durch, glaube ich.
Sie was? Geht's ihr gut?
Nein.
Alter, hast du sie verhext oder sowas?
Tja, und am Ende lacht dann keiner mehr so richtig. Das war ein Ausschnitt aus Obsession, Du sollst mich lieben von Curry Barker. Und das ist wirklich mal ein guter Trailer, muss ich sagen, weil er macht sowieso Lust auf mehr und fasst den Film auf der einen Seite zusammen, die wesentlichen Punkte, aber sagt eben die Grundprämisse, sagt aber nicht alles. Und wir haben es eben schon gehört, One Wish Willow, eigentlich eine einfache wie geniale Idee, weil jeder hat ja so einen Wunsch. Und in dem Fall wünscht sich eben die Hauptfigur, dass die Person, die er verliebt ist, die ihn aber bislang eher ignoriert hat oder nur als Freund betrachtet, wirklich ihn liebt. Und das klingt erstmal gut, wenn es dann in Erfüllung geht. Aber was heißt das in seiner Konsequenz, wenn das immer so bleibt? Also wenn jemand obsessiv, wie das im Titel drinsteckt, dann plötzlich jemanden verfolgt. Und das, da kannst du ja mal einsteigen in die Geschichte und vielleicht auch schon in Kritik. Das macht der Film ja sehr gut, das alles mal durchzudeklinieren, was das konkret bedeutet.
Puh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also erstmal zum einen, in den letzten Jahren ist der Horrorfilm ja eigentlich das kreative Genre geworden, schlechthin. Was da für Regisseure rauskommen, ob das jetzt Weapons sind vom letzten Jahr, der sogar einen Oscar gekriegt hat. Also der Horrorfilm ist das Genre schlechthin der letzten Jahre, was die größten Überraschungen waren. Dann könnte man Midsommar schon an und Hereditary und alles mögliche. Die letzten Jahre Substance, alles ist da. Und dann kam plötzlich wieder diese Film um die Ecke und der nimmt zwei Sachen. Der nimmt einmal was Übernatürliches. Ich habe einen Wunsch. Also es ist jetzt nicht neu aus mit Genie gab es das ja schon oft. Pass bloß auf, was du dir wünschst. Und zum anderen macht er etwas, was wir alle schon mal hatten. Wir waren alle schon mal unglücklich. Ich will jetzt nicht unbedingt verliebt sein, aber wir hatten schon mal einen Crush, der nicht erfüllt wurde, um es mal neumodern zu sagen. Und der Knackpunkt ist einfach, dieser Film macht mal, was ist denn jetzt wirklich, wenn ich das kriege, was ich möchte, aber ich keine Wahl habe, in welcher Dosierung es kommt. Und dann wird das ein Film über toxische Beziehungen. Und das haben wir auch schon alle erlebt. Wir waren alle schon mal abends auf einer Party, wo sich mal ein Pärchen gestritten hat. Und das sind diese unangenehmen Situationen, das sind wirklich furchtbar, um da rauszukommen. Und dieser Film nimmt das alles und verpackt es derartig mit einem guten Schauspiel, derartig mit dem Finger in die Wunde. Immer überraschend. Ich weiß nie, wie die Szenen ausgehen. Ich saß in diesem Kino und ich muss auch sagen, in diesem Film sind super viele rausgearbeitet, weil wenn es dann kam, war es eine Eruption, ein Vulkan, nicht übertrieben, nicht mit Special, sondern einfach mit der Härte und der Konsequenz der Szenerien. Und
ich muss einfach, sind Leute rausgegangen? Hast du es gerade gesagt?
Aus dem Film, ja, okay, ganz viele, weil sie so gerade, der ist auch ab 16 freigegeben, weil hier muss man auch ganz klar sagen, sich zu lieben ist ja auch ein physischer Akt. Nicht nur jetzt das Lieben an sich, sondern es ist ja auch so, dass in uns ganz viel passiert und dann hören wir auf, uns selbst körperlich zu schützen, sondern begeben uns zum Beispiel, manche verfallen im Alkohol, manche verfallen in Ritzdruck, irgendwas passiert und dieser Film macht sich diese Gedanken und führt sie nach vorne und es ist wie dieser Bass, der da eben kam, hat es eigentlich richtig wie so ein treibender Impuls, der immer nach vorne geht. Und dann kommen wir mal, sind so vier Hauptdarsteller, die man so nimmt. Und das ist wie so eine kleine Freundesgruppe. Das kennt man aus jedem amerikanischen Film. Ja, die Highschool ist so vorbei, wir sind im Ort geblieben und so. Und das ist so toll. Die haben sich so, alle vier Figuren sind so toll. Und das ist wie, man kennt die. Und das ist so toll, dass diese Schauspieler, die kennt man alle nicht. Außer eine, die wird man auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch kommen sehen durch diesen Erfolg. Also man kann sie auch sagen, Indy Navarrete spielt die Nikki, also die Angebetete. Die spielen so großartig. Und nur mal zu zeigen, was sie auch zu leisten imstande sind, aber auch müssen. Der Film beginnt mit einem One-Shot. Ganz lange, wie jemand miteinander redet. Man weiß gar nicht, was passiert. Und diesen Film hat Focus Features. Könnt ihr mal gucken, was die sonst so produziert haben. Das ist eigentlich eine Indie-Schmiede. Und die haben sich mit Blumhouse zusammengetun, was für Horrorfilme zusammen sind, und haben das Beste aus beiden Welten genommen. Nämlich das Besondere, dass nämlich Horror nur funktioniert, wenn es auch eine emotionale Tiefe hat. Und dieses, wie er das Gespräch führt, ist schon Unwohlsein. Ist schon irgendwas ist da. Und da merkt man schon in der ersten Szene, was eigentlich, das hätte auf der Berlinale gezeigt werden können. Das war eine Arthouse-Szene. Und das ist so. Und du weißt sofort, du siehst dir was Besonderes, du siehst dir was an. Jeder, der jetzt reingeht, soll natürlich Erwartungshaltung erstmal durchschnittlich halten. Ich mache jetzt die Laudatio, wenn man nicht unbedingt diesen ganzen Hype und ähnliches hat, sondern dieser Film wächst und wächst und wächst. Und wie viel Realität da drin steckt, merkt man erst, wenn man diese ganzen Horrorelemente so zur Seite schiebt. Und deswegen ist er so gut, weil die Basis der Horrorszenen sind emotional bekannte Situationen. Und wie wir wirklich, ich meine, jeder hatte das schon mal, dass man so, man möchte sich die Haut von den Armen reißen, weil man so enttäuscht und so traurig ist. Und dieser Film geht immer weiter, aber nie mit der Brechstange, in den harten Szenen vielleicht, sondern immer mit einer Herleitung, mit einem langsamen sich eruptiv entwickeln. Und das ist so eine, Curry Baker hat, wie nennt man das immer so, die Stellschraube andrehen, sagt man immer so bei Regisseuren. Und der hat eine Dosierung drauf. Man sieht richtig, wie er die Regler bedient und uns das entgegenbringt. Und das ist wirklich ein Film. Sowas gibt es nicht oft. Das passiert sowas wie Hereditary. Das kam so aus dem Nichts oder Weapons letztes Jahr. Das sind alles so Filme, die kommen aus dem Nichts und schlagen einen ins Gesicht, in die Magengrube, metaphorisch gesprochen. Und das ist dieser Film. Dieser Hype ist jede einzelne Sekunde oder Bewertung ist sie wert, weil er es wirklich wert ist, der Film.
Sehr kluges Drehbuch auch eben von dem Regisseur, ja. Curry Baker, das ja, schon gesagt, ja. Weil er eben die Schraube immer wieder andreht.
Und, sagen, und auch hier, so ein Film kann nur funktionieren, wenn jemand das Drehbuch und Regie geführt hat. Das kannst du nicht, wenn das ein fremdes Material ist, machen.
Und was mir auch sehr, sehr positiv aufgefallen ist, weil oft ist ja immer so, wenn man in die Filmgeschichte schaut, das heißt immer so, ein Erstling für wenig Geld und da sieht man schon ganz viel vom späteren Regisseur. Gibt es noch so Beispiele, wo man so ansieht, naja, hat nicht viel gekostet, aber sieht auch billig aus. Also mir fällt immer so El Mariachi ein von Robert Rodriguez, das ist ein Film, den kann man sich heute nicht mehr anschauen.
Deswegen guckt man ja
Desperados. Ich will nur sagen, dass wir hatten ja am Anfang erwähnt, dass der Film günstig ist, das spielt ja für die Qualität des Films gar keine Rolle, aber ich muss sagen, nicht nur was er erzählt, sondern wie er es erzählt, ist auch sehr geschickt und das sieht wirklich auch hochwertig aus. Also jetzt nicht wie ein Werbefilm so, sondern es ist clever gemacht, dass mir auch erst so während des Schauens klar wurde, es ist nicht wirklich ein Kammerspiel, aber es geht in die Richtung. Es sind nur ganz wenige Schauplätze. Also Wir sind ganz oft eher in der Wohnung von unserer Hauptfigur. Wir sind mal in dem Musikgeschäft. Wir sind ganz am Anfang mal in einem Diner. Aber es sind wirklich sehr, sehr reduzierte Schauplätze. Und es ist aber nicht so, dass man denkt, oh Gott, die scheinen wenig Geld gehabt zu haben. Deswegen gibt es nur 3 oder 4 Schauplätze. Nee, es funktioniert sehr gut. Und mit mir hat es auch was gemacht. Am Anfang habe ich erst so gedacht, naja, ist ganz nett zu schauen, hat aber noch so einen komödiantischen Ton. Die Leute, die Macher dahinter, kommen auch aus dem Comedy-Bereich, das merkt man ein bisschen. Und ich dachte so, naja, ja, so ein bisschen flapsig und geht es eher vielleicht so Richtung Scream so ein bisschen oder Final Destination. Und der Film hat aber irgendwann dann einen auf so eine Schiene gesetzt, dass es wirklich immer bedrohlicher auch von der Atmosphäre immer. Wurde.
Wann kommen wir denn mal raus? Alleine nur die Szene, ich möchte mal eine Szene ganz kurz, die sind im Laden. Und die haben so eine Tiefenschärfe und er erzählt so um die Ecke, aber das ist alles in einem Bild zu sehen, erzählt er seinem Kumpel, ja, ey, die ist voll schräg gestern und alles. Und die unterhalten sich so, wie wir uns auch unterhalten würden. Und im Hintergrund siehst du aber schemenhaft, hört sie zu oder hört sie nicht zu? Wir wissen es nicht. Und das alleine, diese Ungewissheit ist in jeder einzelnen Szene. Und das ist, umso länger ich drüber nachgedacht habe und Leute, die mir auch von dem Film erzählen, haben mir immer unterschiedliche Szenen. Diese Spieleabendszene mit der Gabel, ich will mal nicht weiter erzählen. Die tut so weh. Und wie lange geht die? 12 Minuten, 14 Minuten? Die geht ja ewig. Und das ist so brillant. Ich verstehe, wenn man erstmal so rauskommt und diesen Hype und was ist da passiert? Aber unterhaltet euch über den Film. Geht da auch mal und guckt mal, wie viel da wirklich drin ist. Und das ist wirklich ein Diskussionsfilm ist das. Und ich finde das auch so. Alleine die Tatsache, es gibt eine, ich hoffe, es wird kein Franchise. Ich hoffe so, dass der einzeln bleibt. Aber er ist so erfolgreich, dass wir wahrscheinlich 15 weitere Teile noch kriegen werden. Es gibt so eine Szene, wie er quasi den Hersteller anruft. Und das ist eine Szene, wie jemand telefoniert im Auto. Die geht 3-4 Minuten. Und es gibt immer wieder Twists in diesem. Immer wieder eine kleine Information. Nicht viel, eine kleine. Und auch, ist das übernatürlich, ist das nicht? Und das hat in jeder Szene drin, also wirklich, wirklich brillant gemacht. Das ist kein Oscar-Meisterwerk und großer Film für die. Das ist ein Kultfilm. Das ist ein Kultfilm, der seine Daseinsberechtigung einfach mit der Zeit immer mehr bekommen wird, weil er so ein richtig ekelhafter, zwischen den Stühlen sitzenden, unbequemer Film ist, der uns auch wirklich Sachen vorhält, die wir sonst nicht so zu sehen bekommen. Deswegen bin ich wirklich absolut begeistert und werde ihn auch noch ein zweites Mal im Kino gucken gehen, weil ich ihn einfach so toll finde.
Und wir sagen es gerade noch mal, Obsession, du sollst mich lieben, sowas wie der Film der Stunde von Curry Barker.
Irgendwie schon, ja.
Und der läuft aktuell weiterhin im Sinister in Erfurt. Und wir noch einen Song aus dem Film Fairly Where's No Other. Passt ja thematisch auch ganz gut. Musik aus dem Film Obsession, du sollst mich lieben. Filmanunkel Patrick hat gerade eine ultimative Laudatio auf den Film gehalten und nochmal Empfehlungen, diesen Film anzuschauen. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, er läuft im Sinister in Erfurt. Es gibt aber auch andere Filme für die Kleinen, das war ja ein Horrorfilm. Und wir hören mal einen Ausschnitt und ihr ahnt wahrscheinlich schon, um was für eine Art von Film es geht. Ich freue mich sehr, das können wir schon mal verraten. Man hört sofort raus, dass Christoph Waltz auch eine Sprechrolle übernommen hat. Das ist
richtig.
Seht ihr diese großen, schwer bewaffneten Männer? Die glauben, ihr hättet ihren Anführer umgebracht und sie wollen euren Dorf.
Quick?
Okay, Action!
Warte, die sind nur Schauspieler.
Schnitt!
Warte.
Das war perfekt! Sie hat einen Monsterfilm geschrieben?
Sie, Computer Kaiju.
Sehr gut. Und was nimmt der als Monster?
Aha. Miso Soup con Gomae. Nate no Mu Daifuku! Ja, ich bin frei! Noli pica monstra!
Ja, das war ein ganz kleiner Ausschnitt aus Minions 3, beziehungsweise Minions und Monster. Die Minions, die sind sehr, sehr beliebt. Muss man gleich mal erklären, wer die Minions eigentlich sind. Eigentlich ist es ein Ableger aus einer Hauptfilmreihe, Ich einfach unverbesserlich. Und die Minions sind so die Gehilfen ursprünglich des Bösen. So kleine, sehen so aus wie die Verpackung aus den Kinderüberraschungen, diese gelben. Als wenn man die bemalen würde, wären es wie die Minions eigentlich.
Ne? Sehr gut, ja.
Ja. Und die können, hast du gesagt, eingangs ist es so ein Sprachkauderwelsch aus Englisch und es ist so eine eigene Sprache.
Ja, die nehmen, also du verstehst die halt überall auf dem Planeten, weil immer mal ein Wort aus deiner Sprache kommt. Also die sagen auch mal, deutsche Wörter sind auch mal dabei. Aber das ist so, Banana! Also das ist dann auch, wenn dann so abgeleitet, deswegen ist das völlig in Ordnung. Die verstehst die. Das ist ja wie, das sind ja Kinder. Und wie Gremlins Kinder sind, sind auch die Minions Kinder. Und die Superheldenkraft der Minions ist, dass sie unsterblich sind. Also du kannst die abfackeln, die kannst du von Berg runterwerfen, die freuen sich und wollen nochmal. Das ist die Besonderheit und das ist so, das ist deren Stärke und sie wollen das Böse aber auch immer unterstützen. Also die sagen sich, ey, wir wollen die Welt zerstören, die Kinder nun mal sind und schließen sich immer einem Bösewicht an und diesmal landen sie im 1920er Hollywood.
Und auch mal interessant,
die richtig. Umgebung. Und deswegen hatten wir eben diese, der von Christoph Waltz ist Regisseur und der dreht halt Horrorfilme und es ist ein bisschen auch, Reinhard, für dich als cinephiler Mensch, geht's auch darum, was passiert denn, wenn plötzlich mein Stummdarsteller ist und plötzlich aber Ton kommt. Ja,
das, verstehe. Jetzt hast du mich.
Du hattest mich schon beim Hallo. Nee, erst hattest du mein Interesse, jetzt hast du meine Aufmerksamkeit, ne? Django. Und da muss man einfach sagen, da hat der Film plötzlich eine Ebene bekommen, wo ich so im Kino saß. Also ich gehe den gucken, weil ich halt auch diese Besonderheit wollte. Und diese Besonderheit war für mich eigentlich, und da muss ich jetzt auch nochmal ausholen, eines der größten literarischen Horror-Ikonen ist H.P. Lovecraft. Aber wer H.P. Lovecraft und den Cthulhu-Zyklus mal gelesen hat, weiß, da kannst du nicht verfilmen. Das ist wirklich ganz furchtbar. Alles Monster, Tentakeln, alles. Und das ist nur für Erwachsene. Jetzt sind wir aber in einem Zeitalter angekommen. Letztens haben wir ja Zombies im Zoo für Kinder gesehen. Der war noch ab 12. Clive Barker hat ihn ja auch geschrieben.
Ach so.
Und jetzt kam der hier und du fragst dich, jetzt kommen die mit diesem Cthulhu-Zirkus? Gibt es denn überhaupt noch Grenzen zwischen Kinder und Erwachsenen? Hat man super gelöst, weil das sind wirklich fiese Gestalten aus irgendwelchen Dingen. Nicht greifbar. Für mich unmöglich zu verstehen. Und die kommen jetzt hier rein und die werden gegenübergesetzt zwischen die Minions, die man ja eigentlich auch nicht verstehen kann. Das Besondere an dem Film ist, jeder, der Minions-Filme mag, wird diesen Film lieben. Jeder, der Kinder hat und Minions mag, wird diesen Film lieben, weil der wirklich alles richtig macht. Das sieht toll aus, du hast diese Sprachgags, es ist witzig, du hast mal andere Figuren. Das Besondere aber, warum ich diesem Film nochmal einen zusätzlichen Pluspunkt gebe, ist, dass der ernstzunehmend ist, was Filmanalyse betrifft, nämlich die Metaebene, wie ich das Hollywood betrachte. Und warum, jemand fragte mich nach dem Film, warum heißt denn der Film eigentlich Minions and Monsters? Monster, so viele Monster kommen nicht drin vor.
Und warum ist es so?
Weil die in dem Film einen Film machen, der Minions vs. Monster heißt. Und somit haben wir eine mega Meta-Ebene am Ende des Films. Haben wir die ganze Zeit eigentlich nur einen Film der Minions gehabt? Ich lasse es mal so stehen. Aber allein, dass man mittlerweile auf so ein Level gekommen ist, bei Universal, ist ja Illumination, genau, ist für mich, da gibt's natürlich Bonuspunkte. Und dann dieses alleine, warum es nicht mehr Hollywoodland heißt, sondern Hollywood, wird natürlich auch hier drin wieder verarbeitet. Ist nicht das erste Mal, aber jetzt für die Kinderwelt. Und es ist so toll. Und ich guck diesen Film, also Minions haben bei mir immer so einen Pluspunkt, weil ich einfach, du musstest ja selber eben lachen, als wenn die sprechen, das ist ja auch knuffig. Und verstehen wir Kinder wirklich? Nee, jedes fünfte Wort. Es ist so toll, es ist so befreiend. Und ich finde, einen richtig guten Kinderfilm, wir mussten ja dieses Jahr ja auch schon tausendmal, wurde ja die Frage, was ist ein guter Kinderfilm? Ein perfekter Kinderfilm ist für Kinder und für die Erwachsenen, dass beide Erwartungshaltungen oder Sehgewohnheiten abdecken. Und das schafft dieser Film. Das ist kein Drehbuchmeisterleistung. Das ist jetzt nicht, dass du danach rauskommst, hat es noch nie einen Animationsfilm gegeben. Natürlich nicht. Aber wenn die Filme sich so weiterentwickeln und immer so eine bestimmte Handschrift haben, vielleicht irgendwann einen Sci-Fi-Film machen, vielleicht irgendwann eine Realverfilmung mit den Minions zu machen, da irgendwie noch zu gucken, dass die Gattungen mehr auszuarbeiten, und das hat man in dem Film gemacht, können die noch 20 weitere Filme machen, bin ich noch absolut dafür. Deswegen ist das für mich, auch wenn es wieder der wohlwollende Patrick heute in der Sendung ist, gebe ich auch zu, nehme ich heute gerne auf meine Kappe, dann muss ich aber auch eindeutig sagen, dass dieser Film seine Daseinsberechtigung hat und nicht ein seelenlos heruntergekurbeltes, und das haben wir ja bei anderen, ich meine, du warst Tom und Jerry dieses Jahr gucken.
Der war schrecklich, das stimmt.
Und ja, da hast du mir das Gefühl auch so vermittelt, ich habe den ja nicht gesehen, dass es da eben der Fall war. Das ist hier nicht der Fall, und dass Christoph Waltz zum Beispiel spricht, ist auch schon eine schöne Sache. Das
ist immer ein Geschenk.
Also ich muss auch sagen, in Deutschland machen es auch die Kaulitz Brüder, was sind das, Schwestern?
Nee, Brüder. Tom und Bill Kravitz.
Ah ja, und die sind mir, die habe ich nicht rausgehört. Also das, ich kenne die auch nicht so wirklich, aber das fällt überhaupt nicht aus. Also wer sagt, deswegen will ich die nicht gucken, weil die mich nervt, fällt die überhaupt nicht auf, weil du sowieso nur auf die Minions hörst. Also, wirkliche Empfehlung, geht mit den Kindern rein. Es startet nächste Woche schon der nächste große Kinderfilm, deswegen vielleicht dieses Wochenende oder nächste Woche nochmal reingehen.
Welcher startet?
Na, der Toy Story 5. 5
startet dann schon. Mhm.
Und die Prämisse, brauchen Kinder Spielzeuge? Boah, da kriege ich ja Nasenbluten. Wie brillant ist denn diese Idee? Pixar schlägt wieder zu und das Einspielergebnis und Kritiken sagen das auch schon. Deswegen jetzt nochmal schnell diesen Monsters, Minions vs. Monster gucken. Vielleicht sogar ein Double Feature, das kann man nicht mit den Kindern machen. Aber ich möchte sagen, dass die Animationsschmiede Illumination wirklich hier wieder abgeliefert hat.
Also, das ist die Empfehlung für diese Woche. Minions and Monster im Sinister in Erfurt laufen. Dann hat sie gesagt, eine Woche später sind
oder
wir dann
zwei,
schon
aber
bei, zwei Wochen später sind wir dann schon bei Toy Story 5. Und damit sind wir auch schon bei dem Thema, das wird dann in unserer nächsten Sendung oder in den nächsten Sendungen dann besprochen. Ja. Denn wir sind am Ende dieser Ausgabe inzwischen angekommen von Was? Zwei glorreicher Lunken, dem Filmmagazin hier auf Radio Frei. Die nächste Sendung, das können wir schon sagen, wird sich viel um Christopher Nolan drehen, um sein Schaffen und natürlich auch den neuen Film Die Odyssee. Wir werden aber auch natürlich andere Filme dann wieder besprechen. Gebt uns gerne auch mal ein Feedback an redaktion@radio-frei.de. Wir sind immer für alles offen. Und jetzt wollen wir auch nochmal die Gelegenheit nutzen, unsere Hörer und Hörerinnen zu grüßen. Also hallo Christel, hallo Ed, hallo Sarah und Maria hört auch zu, hast du gesagt. Und die hat einen Wunsch aus welchem Film eigentlich?
Wo die Lüge hinfällt. Ich glaube Natasha Bedingfield mit dem Song Unwritten. Ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig gemacht. Ist auf jeden Fall eine tanzbare Nummer zum Raustanzen aus dieser Sendung heute und sich aufs Abendbrot vorzubereiten und dann auf den Kinobesuch, der bald ansteht.
Und wir sagen tschüss.
Tschüss.
The pen's in my hand, ending unplanned. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate. Sometimes my tries are outside the line. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate the words that you cannot. Yeah.
feel the rain on your